Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Die Krisen, denen Kliniken sich ausgesetzt sehen, sind vielfältig. Derzeit ist die finanzielle Situation für viele Krankenhäuser äußerst prekär und viele Häuser sehen sich in ihrer Existenz gefährdet. Das geflügelte Wort vom Kliniksterben bzw. der Insolvenzwelle macht seit geraumer Zeit die Runde. Aber auch unabhängig davon gibt es verschiedenste Szenarien, die professionelles Krisenmanagement im Krankenhaus erfordern. Von der Cyberattacke über Behandlungsfehler oder Hygieneproblematiken bis hin zu Bränden oder anderen Großereignissen. Krankenhäuser müssen sich auf diverse Krisensituationen vorbereiten. Ich, Birgit Sander aus der KU-Redaktion, spreche nun mit Susanne Heinzmann darüber, wie gutes Krisenmanagement und gute Krisenkommunikation aussehen. Susanne Heinzmann ist Krisenexpertin und Reputationscoach mit dem Schwerpunkt Krisenmanagement im Krankenhaus. Als langjährige Bereichsleitung Marketing, PR und Unternehmenskommunikation der Sana Kliniken AG baute und verantwortete sie eine Krisentaskforce für 50 Krankenhäuser. Seit 2018 ist sie freiberuflich tätig und unterstützt als Sparringspartner Klinikentscheider bei kritischen Unternehmenssituationen und komplexen Veränderungen. Frau Heinzmann, was waren die anspruchsvollsten Krisensituationen, die Sie im Klinikkontext erlebt haben?
Hallo, liebe Frau Sander, schön dabei sein zu dürfen. Ja, also eine Situation, die mir lange, lange in Erinnerung geblieben ist und ich glaube den Beteiligten auch, das war an einem Freitagnachmittag, als das Telefon klingelte und Kollegin mich anrief und sagte, Mensch, Frau Heinzmann, hier geht gerade über die Nachrichten die Meldung raus, dass ein Straftäter entflohen ist und über uns kreisen die Hubschrauber. Und Sie wissen doch, unser Parkplatz für die Mitarbeiterin liegt oben im Wald und es fängt demnächst der Spätdienst an und wir haben Sorge, dass wir betroffen sein könnten. Und wie gehen wir denn damit um? Also, Sie können sich vorstellen, das ist eine Situation, die lässt den Blutdruck steigen. Auch jemand, der sehr viel Krisenkommunikation macht, kurz mal hochschnellen. Und es war in der Tat so, also die Polizei hat genau in dieser Region diesen Sexualstraftäter verfolgt. Und es ist gelungen, in einem tollen Zusammenspiel mit allen Beteiligten das gut zu organisieren. Ich kann es auch gerne gleich schildern, wie wir das gemacht haben, sodass das Haus für diese Phase sicher war. Aber das Dramatische daran war, dass er eben dann eine junge Frau als Geisel genommen hat und auch verschleppt hat. Und das war ein äußerst dramatisches, langes Wochenende. Das zählt sicher so zu den, zu den Ereignissen, die lange in Erinnerung geblieben sind. Ja.
Das ist wirklich spektakulär und auch für eine Krisenexpertin nicht Alltag.
Nein, aber zeigt natürlich, dass wir gerade als Krankenhäuser ja Teil einer Öffentlichkeit, einer Gesellschaft sind. Und all das, was in dieser Gesellschaft passiert, kann Krankenhäuser in der einen oder anderen Form ereilen. Und das ganze Leben findet da eben auch statt. Und deswegen auch solche Ereignisse, wobei die glücklicherweise nicht zum Alltag meiner Krisenkommunikation gehören.
Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, Frau Heinzmann. Welche Grundlagen sind denn Ihrer Ansicht nach elementar bei der Bewältigung von Krisensituationen im Krankenhaus?
Ja, also Krisenmanagement ist immer auch gutes Kommunikationsmanagement. Und gutes Kommunikationsmanagement basiert auf klaren Absprachen, auch einer guten Vorbereitung und der Fähigkeit, sich auf die Tatsache einzurichten, dass es sich um eine Intensivkommunikation handelt. Und ich würde so drei Dinge daraus ziehen wollen, die sich so in meiner Praxis bewährt haben. Das eine ist eine klare und einen sehr einfachen Zugang zu dem Entscheider für die Krisenkommunikatorin und den Kommunikator, um sich abstimmen zu können. Ich würde sagen, idealtypisch 24/7, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber diese Krise findet oft in einem Zeitraum von 1-2 Wochen statt und dann ist sie durch. Also es ist ein zeitlich begrenzter Prozess, aber da klappen die normalen Abstimmungswege nicht mehr und auch nicht die normalen Abstimmungszeiten. Also das ist das Erste, wo es gut ist, sich darauf einzurichten. Nach meiner Erfahrung hilft es auch täglich, so eine kleine Abstimmungsrunde fest zu institutionalisieren, von immer zur gleichen Zeit, 10 Minuten, wenn es keine Themen geht, geht man wieder auseinander. Aber das nimmt ganz viel Druck vom E-Mail-System. Die E-Mail-Flut wird deutlich weniger. Das ist das eine. Das zweite ist, ich nenne es immer den Elefanten klein machen. Also sehr häufig sind krisenhafte Ereignisse bei einer Sanierung, bei einer Restrukturierung oder den Fall, den wir jetzt da eingangs kurz uns angehört haben, so, dass sie durchaus im Verlauf erstmal größer werden. Und das bedeutet, und auch sehr viele unvorhergesehene Dinge dazu kommen. Also ein klassischer Fall, ich komme in einen Anruf und jemand sagt, Mensch, unser MVZ droht in die Insolvenz zu gehen. Keine schöne Entwicklung. So, am nächsten Tag, ja, wir haben uns jetzt mal die Bücher angeguckt und festgestellt, da sind eine Reihe von Zahlungen auch irgendwie suboptimal gelaufen. Dann nächste, oh, da sind ja weitere Tochtergesellschaften. Also das ist der Elefant, der größer wird. Und in der Krisenkommunikation geht es darum, ihn schrittweise klein zu machen. Das heißt, die einzelnen Punkte zu identifizieren und dafür eine gezielte Kommunikation aufzubauen, in dem Wissen, dass das jetzt nicht mit einem Federstrich vom Schreibtisch geht, sondern dass man an diesem Elefanten arbeitet. Der dritte Punkt, und das ist der Punkt, an dem im Moment nach meiner Erfahrung, wenn Krisenkommunikation scheitern, im Krankenhaus derzeit am häufigsten scheitern, das sind die fehlenden Kommunikationswege. Erstens zu Mitarbeitenden. Die Mehrheit unserer Beschäftigten im Krankenhaus hat keinen PC-Zugang. Wenn Sie jetzt nicht in der glücklichen Situation sind, über eine Mitarbeitenden-App zu verfügen, dann können Sie über Mitarbeiterversammlungen natürlich Mitarbeitende erreichen. Aber bei einer Dynamik von Ereignissen ist das schwierig. Und wenn Sie dann auf die Papierform zurückgreifen müssen und Aushänge machen im Aufzug, ist das auch eher suboptimal. Ja, also das ist ein absolutes Herzstück. Und das zweite ist das Thema Social Media. Durch den Medienwandel, den wir ja alle durchlaufen haben, ist es so, dass sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch politische Entscheider sehr aufmerksam verfolgen, wie wird ein Thema in den sozialen Medien, meist in Facebook, besprochen. Bei Krankenhauskommunikation läuft an der Stelle nach wie vor sehr stark über Facebook. Und dann, dass die Schlagzeile macht, beziehungsweise dass die politische Agenda bestimmt. Und sehr häufig korrespondiert das, was da an Kommunikation stattfindet, nicht mit der Kommunikation des Krankenhauses. Also ist nicht wirklich gut aufeinander abgestimmt. Oder es fehlt die Möglichkeit, diese Kanäle so tagesaktuell zu monitoren, dass sich daraus die Erkenntnisse generieren lassen, um die eigene Kommunikation darauf abzustimmen. Das wären aus meiner Sicht so die drei wichtigsten Punkte, ja, die ich ans Herz legen kann.
Und was würden Sie sagen, ab welchem Zeitpunkt kommt denn neben dem Krisenmanagement die Krisenkommunikation auch ins Spiel? Relativ früh.
Ja, also immer zeitgleich und am besten noch vorneweg. Also Krisen fallen in den seltensten Fällen einfach so vom Himmel, auch wenn es den Anschein hat. Meistens gibt es im Vorfeld veritable Hinweise, dass da eine Entwicklung kommen kann, die kritisch ist. Kritisch ist sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis. Und alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, je früher Sie auf so etwas reagieren, also das im Sinne einer Krisenkommunikation zunächst mal betrachten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so im Vorfeld deeskalieren können, dass Menschen sich nicht an die Öffentlichkeit wenden müssen, um gehört zu werden. Und es darüber dann auch oft geräuschlos oder medial geräuschlos deeskalieren können. Also da ist der Zeitpunkt absolut entscheidend. Wenn es so ist, dass Sie sagen, wir gehen am Freitag in die Insolvenz und heute haben wir Mittwoch, was auch zur Realität gehört, auch das passiert, dann ist jedem klar, dass da natürlich das Feld zu deeskalieren ein äußerst knappes ist. Ja, aber diese Fähigkeit, ich glaube, die gehört auch zu den Führungsqualitäten, die ich auch bei vielen Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern, auch in den anderen Führungsebenen erlebe, eine hohe Sensibilität zu entwickeln und dieses Thema frühzeitig, wenn es Erkenntnisse gibt oder Anzeichen gibt, einfach mal zu diskutieren und zu sagen, was würde das im Worst Case bedeuten? Wie müssten wir uns kommunikativ darauf vorbereiten, um dem gewachsen zu sein? Und das kann sich als äußerst wertvoll erweisen.
Ja, und was machen wir, wenn die Kommunikation beispielsweise zu entgleiten droht, sei es in der Presse, Lokalpresse oder sei es auch in den sozialen Medien?
Ja, also das ist, glaube ich, eine der neuralgischsten Fragen, die wir da im Moment haben. Ich würde gerne damit beginnen, wie häufig reagiert wird und warum ich Ihnen in Teilen empfehlen würde, es nicht zu tun. Der erste Reflex ist zu sagen, Gegendarstellung, Presseinformation. Also eine Presseinformation ist, wenn sich ein bestimmtes Bild in den sozialen Netzwerken verfestigt hat, so wirkungsvoll, als pusten sie in den Wind, weil sie selten an das eigentliche Thema rankommen. Gleichzeitig ist es natürlich auch in der Schnelligkeit, in der es eine Verbreitung erfährt, im Vergleich zur Dynamik in den sozialen Netzwerken, Schnecke Formel 1. Ja, also passt nicht zusammen. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Also wenn Sie diesen Erkenntnisgewinn haben, haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie rücken Ihre Social-Media-Kommunikation in den Mittelpunkt und gehen mit Ihren Beiträgen sehr offensiv auf die Fragestellungen, die dort diskutiert werden, ein. Das ist gut möglich, indem Sie kommentieren, indem Sie beginnen, Ihre eigenen Sichtweisen darzulegen, indem Sie vielleicht auch einen Faktenchecker installieren. Das ist zum Beispiel ein Format, das sehr schnell eine sehr gute Wirkung zeigt, indem Sie sagen, okay, behauptet wird, Fakt ist. Da wird man auch nicht in einer Meinungsdiskussion sich verfangen, aber das ist ein starkes Element. Und das ist auch eine Kommunikation, die sehr, sehr schnell wirksam wird und wo Sie auch Themen schnell verändern können und auch wieder in eine, nicht Themenführerschaft, aber doch in eine richtig gute Wahrnehmung kommen und auch Ihre Position wahrgenommen werden und Sie es auch schaffen können, dass sich vielleicht Ihre Mitarbeitenden hinter Sie stellen und sagen, liebe Leute, das ist unfair oder so geht das nicht oder wir sehen das anders, weil. Ja, auch da hat sich es bewährt, das, was Sie da tun, auch an Ihre Mitarbeitenden zu geben, die sprachfähig zu machen, weil das sind alles Menschen, die hier kommunizieren. Das Zweite, was Ihnen helfen kann, ist, ein Pressegespräch zu führen. Das wird auch sehr häufig sehr schnell in Betracht gezogen. Sie haben aber hier ein Risiko. Die sozialen Medien und auch insgesamt die Kommunikation ist eine höchst persönliche geworden, je konfliktreicher ein Thema ist, also je stärker die Dilemma-Konstellation in Konflikten ist. Das bedeutet, dass Menschen auch sehr persönlich angegangen werden, Verantwortliche sehr persönlich angegangen werden. Und wenn sich das bereits im Netz verfestigt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie das nicht vorher in Social Media bearbeitet haben, dass Sie im Pressegespräch am Pranger stehen und in eine sehr defensive Situation kommen, aus der man kaum rauskommt und die dann sozusagen den gegenteiligen Effekt hat. Also ich würde immer erst versuchen, hier eine Einschätzung zu treffen, wie hoch ist das Risiko und können wir das wirklich, haben wir eine reelle Chance? Würde einen Tag lang auf eine Social-Media-Intensivkommunikation setzen und schauen, dass ich meine Mitarbeitenden hier in Bewegung gesetzt bekomme, die auch mitvertretend in die Kommunikation hier einsteigen, was im Übrigen sehr, sehr gut gelingt, und würde dann das Pressegespräch terminieren.
Und gab es denn Entscheidungen, die Sie im Nachgang bereut haben? Oder man kann es auch anders sagen, aus welchen Fehlern oder Fehlentscheidungen haben Sie am meisten gelernt?
Ja, also die Taskforce, die Sie ja eingangs angesprochen haben, die ist entstanden, weil ich, aber auch damals das Team, zwei Dinge verstanden hat. Zum einen, wir waren viel zu langsam, zu spät reagiert, eindeutig zu spät reagiert. Also die Reaktionszeiten in solchen Dynamiken, die liegen zwischen einer Stunde und 24 Stunden. Oder mal wie jetzt bei dem Fall Insolvenz. Heute ist Mittwoch, Freitag stellen wir den Insolvenzantrag. Wir wissen aber noch nicht, wie wir kommunizieren. Und über die Inhalte haben wir uns auch noch keine Gedanken gemacht. Und im Übrigen soll das Ministerium eingebunden werden. Also das ist das eine. Das zweite, unklare Abstimmungs- und Entscheidungswege. Also wer fällt am Ende die Entscheidung, gehen wir jetzt mit der Info raus, gehen wir nicht raus? Und wer stellt auch kurzfristig Ressourcen bereit, wenn es jetzt zum Beispiel, wir haben ja eben ausführlich über Social Media gesprochen, wenn es darum geht zu sagen, okay, wir sehen das ein, das Thema müssen wir drehen, aber das schaffen wir nicht mit Bordmitteln, da reichen unsere Ressourcen nicht, wer gibt mir das jetzt schnell frei und hilft mir, dass wir da gut durchkommen. Ja, das waren eigentlich die zwei Knackpunkte und die haben sich eine Weile wiederholt und dann haben wir gelernt und gesagt, nee, das darf uns nie wieder passieren. Und für mich persönlich würde ich sagen, das war aber altersbedingt. Man fährt, wenn man Krisenkommunikation macht, dann ist es wie wenn man auf dem Beifahrersitz einer Geschäftsführerin, eines Geschäftsführers für eine bestimmte Zeit sitzt. Man fährt gemeinsam. Und bin so in das Thema gekommen mit Anfang 30 und es ist natürlich nicht so einfach, Menschen, die in der Hierarchie weit über ihnen stehen, zu sagen, das wird uns so nicht tragen. Dieser Schuss geht nach hinten los, wenn wir das so tun. Also da gehört Standing zu und auch einen inneren Raum, das gut transportieren zu können. Und da war ich am Anfang zu zögerlich. Das habe ich gelernt, das hat sich verändern müssen. Und das ist auch sicher der Teil, den viele als äußerst ungemütlich empfinden.
Ja, und dann haben wir im besten Fall die Krise bewältigt. Aber wie kommt es? Wie können wir die Reputation, die möglicherweise für die Klinik verloren gegangen ist, wie können wir die wieder erlangen? Was würden Sie raten?
Ja, also ich würde an mehreren Stellen ansetzen. Zum einen würde ich das Narrativ hinterfragen, das kommunikative Narrativ. Also man kann nicht mit dem gleichen Narrativ sozusagen eine Reputation wiederherstellen, mit dem man durch die Krise gegangen ist. Das geht nicht. Sie brauchen ein neues Narrativ, auch ein häufig neues Narrativ für die unternehmerische Kommunikation. Das will gefunden und formuliert werden. Und das ist das Herzstück ihrer Kommunikationsstrategie. Das ist das Erste. Das Zweite ist, viele Unternehmen haben, also gerade im Krankenhausbereich, sind an ganz vielen kleineren Stellschrauben enorm erfolgreich. Machen einen richtig guten Job, haben ein großes Werteverständnis, machen auch hier tolle Projekte, die in den Mittelpunkt der Kommunikation ganz bewusst zu schieben, um einen anderen Blickwinkel auf die Organisation zu erzeugen. Und der dritte Bereich, der ist aber immer der, wo alle ganz gewaltig zucken, wo ich sagen kann, der führt regelmäßig zu Standing Ovations für die, die sich sozusagen in die Höhle den Löwen wagen, ist ein sehr bewusst damit umzugehen, zum Beispiel in Vorträgen, in Keynotes und zu sagen, was haben wir daraus gelernt? Also für die, die das übernehmen, hat es eine enorme Außenwirkung. Es ist auch die Möglichkeit, Zwischentöne hinzuzufügen und auch da, wo wirklich Dinge falsch im Raum stehen, die zu korrigieren. Aber das wird von allen als äußerst wertvoll betrachtet, denn wir alle wissen ja, dass wir am meisten aus unseren Fehlern lernen, was wir können, wissen wir. Aber es sind ja die Fehler, die Dinge oft voranbringen oder die Dinge anstoßen. Und insofern sind das so die drei Ebenen, ja, die ich gerne mit Ihnen teilen würde. Ja.
Ja, Frau Heinzmann, vielen Dank für die spannenden Gedanken. Haben Sie denn zum Schluss noch einen Geheim-Expertentipp zum Krisenmanagement, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mit an die Hand geben können?
Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, können Krise erstmal per se, weil das tun sie jeden Tag. Sie kämpfen um Leben, sie arbeiten an der Gesundheit und sie wissen auch, wie man mit so einer Sondersituation umgeht. Ich glaube, mit dieser Gewissheit kann man erstmal vertrauensvoll auch in andere Sondersituationen starten. Ich glaube aber, dass wir ein Thema haben als Krankenhäuser insgesamt, das uns als Branche in einer Krise hält und das ist das Narrativ, über das wir über uns selbst sprechen. Das ist ja in den letzten 24, 36 Monaten durch ein ganz bestimmtes Bild geprägt. Erst kam die Pandemie, dann kam der Fachkräftemangel, dann kam die große wirtschaftliche Krise. Und wir strukturieren ja derzeit allerorten um. Wir haben die Ambulantisierung. Und ich glaube, wir brauchen ein neues positives Narrativ, wie Krankenhausversorgung auch als Impulsgeber für die Gesundheit sich versteht in den veränderten Strukturen. Und das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und dieses Narrativ könnte viel bewegen.
Heißt, da kommt die Kommunikation ins Spiel, da bleibt noch einiges zu tun.
Genau, Sie sagen es. Die Arbeit geht uns nicht aus, wie immer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.